der Terra Incognita. Bei uns heute im Studio Jörg Halter. Das war gerade James Wickery mit Until Morning.
Und wir haben vorher zwei Gedichte gehört von Jörg Halter. Und zwar das erste war Anfang und das zweite war Ein Staubkorn in der Ewigkeit. Und so heisst auch das erste Kapitel. Ich weiss gar nicht, ob das wirklich das Kapitel ist. Dein Buch ist in so 9 Teile gegliedert und ein Nachtrag, kann man diesen Kapitel sagen?
Ja, oder Abteil oder Phasen, ja.
Wie ist es zu dieser Strukturierung gekommen?
Intuitiv, ist Intuition. Ich bin nicht ein Konzeptschreiber, vor allem kein Konzeptgedichtschreiber, es ist echt, bei mir entstehen über eine gewisse Zeit neue Gedichte und nachher gibt es eine Auswahl, also viel verwerfe ich auch oder setze sich neu zusammen und dann fange ich so langsam intuitiv eine Reihenfolge gestalten. Aber das heisst, ich muss es wirklich ausdrucken, das kann man nicht am Computer machen. Es so, der ganze Boden ist voll Blätter, immer ein Gedicht und dann das so um. Und dann morgens stehe ich auf, dann tue ich es wieder so. Also es ist wirklich so, ist so eine intuitive Ordnung, die dann entsteht. Und nachher entsteht wie so ein Abteil. Es ist ja so eine Rhythmisierung, die durch die Reihenfolge entsteht. Oder? Dass man, es geht auch darum, dass sich die verschiedenen Töne abwechseln. Also, Wenn jetzt 20 schwere Gedichte nacheinander kommen, ich glaube, das wäre nicht gut, dann hängt mir irgendwann ab. Obwohl, die meisten Leute lesen eh nicht den ganzen Gedichtband durch. Also ich auch nicht. Ich lese Gedichtband so, ich lese immer wieder. Und dann gibt es Gedichtband, wo ich ganz lese. Und dann gibt es Gedichte, die ich immer wieder lese, andere nicht. Also ich habe da recht freien Umgang als Leser.
Und wie viele Gedichte habe ich jetzt nicht gelesen, nachdem ich den Gedichtband durchgelesen habe? Also wie viel sind eigentlich rausgefallen? So im prozentual, gibt es da doppelt so viel oder dreimal so viel? Oder?
Ja, sicher etwa doppelt so viel. Ja.
Und es kann gut sein, dass die vielleicht dann in ein anderes Gröppli von einem nächsten Buch würden passen? Oder hat es bis dann schon wieder so viel neu, dass... Sind die weg? Sind die in deinen Kübel gelandet, wo du auch ein Gedicht darüber schreibst?
Ja, es gibt solche, die wirklich verschwinden. Das ist auch befreiend, dass man es eben nicht mehr retten kann. Und dann gibt es andere, die so in einem Zwischenzustand sind. Sie sind noch nicht gut, aber noch nicht ganz verloren. Und das sind Gedichte, die ich dann auch nach einer Zeit wieder anschaue und an denen weiterarbeiten und aus ein paar von denen wird wirklich noch etwas. Aber es sind schon natürlich auch wieder neue. Also es ist so sehr organisch, der ganze Prozess.
Jörg, wie schreibt man das perfekte Gedicht?
Zum Glück weiss ich das noch nicht, weil sonst hätte ich ja nichts mehr zu tun. Dann hätte ich es einfach geschrieben oder würde nur noch perfekte Gedichte schreiben. Also ich glaube, es ist schon sehr individuell, wobei man kann natürlich schon gewisse Sachen dazu sagen, was ein perfektes Gedicht könnte sein, oder?
Ich hätte jemand anderes, der da etwas dazu gesagt
hat. Sehr gut.
Und zwar habe ich etwas mitgebracht von Charles Bukowski. Ich bin ein grosser Fan von ihm und der hat ein Gedicht über das vollkommene Gedicht geschrieben. Das lese ich jetzt mal vor. Es heisst «Immer dem Fuchsbalg nach». Das vollkommene Gedicht wird nie einer schreiben. Es ist 11 Uhr vormittags. Ich setze aus der Einfahrt raus ein Stück den Berg rauf, winke meiner Frau, fahre die Straße runter und in die Welt. Das vollkommene Gedicht wird nie einer schreiben. Nicht hier, nicht sonst wo, nicht auf ein Blatt Papier, auf die Straße, an die Mauer, in Paris, in Peru. Im Männerklo, im Wartesaal, auf eine Plakatwand, auf einen Stecknadelkopf. Nie wird jemand das vollkommene Gedicht schreiben. Dafür wollen wir den Göttern dankbar sein. Und jetzt hat aber der Charles Bukowski in dem gleichen Heftli ein schlampiger Essay über das Schreiben und das verfluchte Leben, hat er nochmals ein Gedicht geschrieben, das ich für ein perfektes Gedicht halte. Darf ich das auch noch vorlesen?
Ja, sicher.
Das heisst «Ein Genie». Heute habe ich im Zug einen genialen Jungen kennengelernt. Er war ungefähr 6 Jahre alt, saß direkt neben mir und als der Zug an der Küste entlangfuhr, sah man das Meer. Und wir schauten beide aus dem Fenster und sahen das Meer an. Und dann dreht er sich zu mir um und sagte, das ist nicht schön. Da ging mir das zum ersten Mal auf.
Ein sehr schönes Gedicht, aber ist es vollkommen? Also ich würde sagen, es gibt vollkommene Gedichte. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, es gibt nicht das vollkommene Gedicht. Also ich habe immer wieder diese Gedichte, wo ich als vollkommen, also immer wieder, ich meine, ich lese wieder auch in alten Büchern Gedichte, wo ich für vollkommen halte, ja, das gibt es, aber es gibt kein Rezept zu dem, also es gibt kein Weg zu dem, also
es gibt aber so Sachen, die passieren bei diesen Gedichten, die sozusagen perfekt sind, die ähnlich ablaufen.
Ja, aber ein vollkommenes Gedicht kann man nicht schaffen. Das ist echt auch wie schon eine Art Glückstreffer. Also das sehe ich, wenn ich zum Beispiel, also jetzt bei mir selber, also nicht, dass ich darüber urteile, ob ich schon ein vollkommenes Gedicht geschrieben habe, aber ich habe Gedichte, wo ich lange daran arbeite, wo so einen Prozess durchgehen und ab und zu gibt es Gedichte, die fallen mir wirklich so zu. Also man hast so den Einfallpack, dann hast du auf dem Blatt und ich ändere auch nicht mehr dran. Und das ist ein Glücksfall, da habe ich nichts dazu beitragen. Es ist echt mir eingefallen, ich habe es aufgeschrieben, fertig. Und andere Gedichte haben einen ganz langen Prozess. Und ich habe das Gefühl, ein vollkommenes Gedicht passiert einem so. Das kann man nicht durch Arbeit schaffen. Aber natürlich ist hinter einem vollkommenen Gedicht ist sicher oft auch, dass das jemand schreibt, wo eine grosse Leserfahrung hat und sozusagen auch das kann umschiffen, was verhindert, dass es zu einem vollkommenen Gedicht kommt. Also jemand, der eine eigene Sprache entwickelt, der nicht Metaphern verwendet, die schon in 1000 anderen Gedichten vorkommen, wo nicht Perspektiven verwendet, die jeder andere verwendet. Also es ist so wie, aber auch das allein reicht nicht. Das Letzte ist glaube ich, eine glückliche Fügung. Also es ist endlich, glaube ich, wenn man auch ein Lied komponiert, heute ist ja die Herausforderung gar nicht mehr da, weil heute muss man einfach auf einen Spotify-Algorithmus hin ein Lied schreiben, dass es funktioniert. Aber das ist ja noch lange kein vollkommenes Lied. Das ist eher ein verkommenes Lied. Mhm. Wenn man mit dieser Absicht ein Lied schreibt, ich glaube, da kann man echt direkt von Musik in die Werbung wechseln. Das ist dann ehrlicher.
Hat es dann so ein Gedicht, wo gerade ins Buch hineingekommen ist? Also eines, das aus deiner Hand geschrieben worden ist, wo gerade...
Ja, es hat, glaube ich, zum Glück jetzt ein paar gehabt, so wie ich mich erinnere. Und vielleicht ist es natürlich auch, man lässt sich immer von eigener Erinnerung täuschen.
Also die Frage ist auch, wie schreibst du Gedichte oder wie entstehen die und... Warum schreibst du Gedichte?
Ja, ich glaube, ich schreibe sie, weil sie mir einfallen. Das ist, ich zwinge mich ja nicht dazu. Ich setze mich auch nicht hin und sage, so, jetzt schreibst du ein Gedicht, sondern es passiert. Also, ich glaube, wenn man, ich sage jetzt mal, wenn man die Veranlagung hat, wie so die Poesie im Alltag zu erkennen, dann hat man immer wieder Inspiration und Situationen, wo man etwas aufnimmt. Und das ist gar nicht so, dass ich das irgendwie beim Bus suchen. Darum, es kann überall passieren. Ich kann daheim im Dunkeln im Bett liegen oder ich kann in einem Café sein und ich kann überall schreiben. Also jetzt für die Idee und den Anfang, die können wie überall kommen. Es kann aus der Erinnerung kommen, es kann nach einem Gespräch entstehen, aber es kann entstehen, nachdem ich etwas gelesen habe, wo mich nicht zu etwas Eigenem inspiriert. Also es ist und ja, mir liegt auch einfach die poetische Form näher als jetzt einfach so die konventionell erzählende. Oder ich habe natürlich auch Gedichte, die so wie auch erzählende, so wie Fragmente sind. Das kommt auch immer wieder vor. Aber zum Beispiel mein erster Roman ist jetzt auch kein konventioneller Roman, ist auch so die Romanstruktur am Hinterfragen. Also ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ich gar nicht fähig war, einfach einen konventionellen Roman zu schreiben. Also ich kann, glaube ich, kein Martin Suter oder Paulo Coelho schreiben. Das liegt nicht in meiner Natur.
Was könnte denn Gedicht, was man mit anderen Texten nicht kann?
Ja, ich habe das Gefühl, einfach das Unmittelbare im Moment zu berühren, wirklich so ein Anstoss. Also in einem Roman ist es oft so, da braucht man ja Zeit, dass man reinkommt und Figur kennengelernt und Geschichte. Und ein Gedicht ist einfach so eine Konzentration von einem Gefühl, von einem Augenblick, wo einem gleich treffen kann. Und das ist auch interessant, es gibt auch Gedichte, die ich mal gelesen habe, das weiss ich, und dann habe ich sie wieder gelesen und erst dann hat es mich getroffen. Oder auch umgekehrt, etwas, was mich dann wie plötzlich nicht mehr so trifft, wie als ich es zuerst mal gelesen habe. Es hat auch recht viel immer mit dem eigenen Zustand zu tun, ob man sich jetzt gerade in dem kann spiegeln kann oder nicht, ob das passiert oder nicht. Das spielt, glaube ich, auch eine grosse Rolle.
Um den Bogen zurück zum perfekten Gedicht machen, das ist ja so. Ein perfektes Gedicht für mich ist vielleicht für den Ronny Keis oder eben der Zustand, wo ich gerade drin bin, wenn ich es lese. Es ist manchmal ein magischer Moment, wo es ein perfektes Gedicht wird. Du hast jetzt so ein bisschen den Charakter von Gedicht beschrieben. Wie unterschiedlich ist denn ein Gedicht zu einem Lied? Oder sind Lieder auch Gedichte?
Ja, also sagen wir mal so, die Grenze ist fließend, aber der Unterschied ist vielleicht, ein Gedicht kann ich für sich allein stehen. Und ein Lied, ein Liedtext braucht eben Musik, da geht es eben um Musik und um die Interpretation vom Text. Wie wird das gesprochen oder gesungen? Und das Gedicht, das kann für sich allein auf der Seite stehen, es spricht für sich selber. Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Aber es gibt natürlich... Es gibt ja auch vertonte Gedichte oder es gibt Liedtexte, wenn man sie ohne Musik wie für sich liest, dann funktionieren sie auch als Gedicht für sich allein. Das geht so. Darum sage ich, die Grenze ist fließend.
Jörg, kannst du mir mal erklären, warum man Lyriker, Poet, Spoken Word Artist oder Slam Poet, ist das nicht alles das Gleiche?
Nein, also Slam-Poet ist für mich etwas ganz anderes, weil Slam-Poet, Slam hat für mich eben eigentlich gar nicht mehr mit Poesie zu tun. Es ist eigentlich mehr, um es ein bisschen nett zu sagen, Poetry Slam ist Stand-Up-Comedy für Leute, die zu Fuß ihre eigenen Texte auswendig zu lernen. Nein, also aber mit Poesie in dem Sinne hat es wirklich nichts mehr zu tun. Es wird ja auf Pointe geschrieben, auf die schnelle Pointe, auf Funktionalität beim Publikum. Das Publikum muss gleich schnallen und es ist auf flacher hingeschrieben. Also sozusagen alles still, alle Zwischentöne, all das, was mehr Zeit braucht, auch Metaphern, die nicht auf das erste Hören hier begriffen werden, haben keine Chance im Poetry Slam. Schliesslich geht es ja im Poetry Slam, geht es ja darum, um zu gewinnen, um etwas. Und unter diesen Bedingungen werden die Texte geschrieben. Also darum, der Begriff Poetry Slam wird auch oft falsch verwendet. Ich meine, der Oberbegriff wäre Spoken Word und das beinhaltet auch Poetry Slam oder je nach Definition eben auch Stand-up Comedy bis Poesie. Aber was mich interessiert, ist eben Poesie in gedruckter Form oder in gesprochener Form. Das ist ein recht weites Feld. Also ich meine, ich habe sehr gerne Stand-up-Comedy, wenn sie sich als Stand-up-Comedy bezeichnen, aber ich habe nicht gerne Fake-Labels, die etwas versprechen, was sie sozusagen gar nicht einhalten können. Das ist das Gleiche, wie wenn ich, wie wenn ich einen Schlagertext würde lesen und dann behaupte, es ist Gangster-Rap. Das ist so ähnlich, wie wenn man irgendwie einen Poetry-Slam-Text über einen kotzenden Teenie an einer Party gehört, was sozusagen jegliche Klischees über kotzende Teenies an Partys bedient, das nachher irgendwie als Poesie bezeichnet, obwohl es nochmal auf so billige Lacher hingeschrieben ist. Und das ist etwas anderes. Also,
ich würde eben noch gerne eine Brücke schlagen zwischen dem Rapper, dem Lyriker, dem Poet und dem Spoken-Word-Artist. In der Schweiz wird die Jugend mit den Knüppelreimen von Globi und Papa Moll sozialisiert. Und das Gedicht hat eigentlich bei Teenagers nicht sehr einen hohen Stellenwert. Ein Rapper hingegen ist cool. Und so unterschiedlich ist es ja eigentlich gar nicht. Das sind Jungs, die vor einem Zettel hocken mit einem Stift in der Hand. Und warum ist das eine attraktiv und das andere nicht? Warum geben die Rapper nicht auch noch Gedichtbände raus, wie zum Beispiel du?
Ja, also ist Globi immer noch so gefragt, aber also bei Kind.
Ich lese das meinem eigenen Sohn vor und Papa Moll auch und ich stirb fast dabei und in der Bibliothek bei uns in der Schule lernen sie die Bücher die ganze Zeit aus.
Ja gut, also bei Kind, ich verstehe das schon, weil ich meine, das ist ja alles in Endreimform geschrieben und das ist sozusagen die eingängigste Form, als Zugang für Poesie und es gibt auch sehr gute Gedicht in dieser Form. Ich schreibe kein Gedicht in dieser Form, weil die Form ist für mich erschöpft. Also ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Darum gereimt habe ich geschrieben, als ich früher an Rap gemacht habe, Rap-Text. Und dort ist es wieder etwas anderes. Da geht es eben um die Intonation und Pause, um das, was man nicht sagt, das, was man auslädt oder Beat übernimmt. Dort ist so ein Zusammenspiel zwischen verschiedenen Elementen. Also ich glaube, ich halte sozusagen für weniger Probleme. Wir sind mehr problematisch, halt, sind auch Teenies, die einfach den sexistisch, homophob, primitiv, stupid deutsche Strassengangster-Rap hören, die sozusagen seit Jahren unsere Hitparade dominiert und nachher ganz bestimmte abwertende Bilder von Weiblichkeit schafft, völlig unrealistische Bilder von Männlichkeit und so weiter. Und mich erstaunt, dass etwas, was so dominant ist in unserer Kultur, die Hitparade und so weiter, dass das so wenig Kritik empfängt. Also, warum Leute, die sich woke bezeichnen und links, stundenlang über Gender-Sterne können diskutieren, aber zu viel grösseren Problem gar nicht sehen, nämlich eindeutig sexistische, rassistische, oft auch antisemitische Sprache, abstoßender Macho-Kult, wo einfach die Teenies die ganze Zeit hören. Dass das so wenig im Feuilleton, in der Gesellschaft, dass das so wenig diskutiert wird, das finde ich recht erstaunlich. Also es empört mich fast. Also das ist so wie, eben, das ist so der Elefant im Laden, wo man nicht sieht. Man konzentriert sich irgendwie auf Maus. Es ist so das Offensichtliche, über das wird auch nicht gesprochen. Und ich meine, ich sehe es ja aber, wenn man in Nacht rausgeht im Ausgang, wie das sich direkt auf die Jugend auswirkt. Die Frauen, die sich wirklich so kleiden wie die Frauen in den Videoclips, die Typen, die sich wirklich so anfühlen, die die ganze Zeit von Ehre und von Stolz reden und gar nicht wissen, von was sie reden, das wird übernommen. Das ist geprägt von dem Gangster-Rap, wo einfach, also, und ich finde das recht problematisch, dass es so wenig diskutiert wird, weil man sich gar nicht bewusst ist, was das für einen grossen Einfluss hat.
Finden wir auch. vor allem wenn du junge Teenager hast. Michi?
Ich hätte da ein Zitat von Jürg Holter dazu, das eigentlich noch gut passt. Schreiben heisst eigentlich permanent der Sprache zu misstrauen und trotzdem fasziniert zu bleiben. Und ich würde jetzt gerne eigentlich zurückgehen zu deinem Buch «Gemeinsame Sprache». Das dritte Gedicht da drin ist ein Liebesgedicht, das heisst «Liebe als Bewegung». Und ich würde gerne zuerst mal über das Gedicht reden, bevor wir es lesen.
Mhm.
Das ist auf der Seite 10. Und ich habe das Gedicht, ich muss es zugeben, zuerst mal 20 Mal durchgelesen. Und habe probiert, reinzukommen und habe wie über die Sprache eigentlich das nicht geschafft. Und dann habe ich mir ein Bild dazu gemacht. Ich habe mir wirklich bildlich probiert vorzustellen, was da passiert. Und in dem Bild läuft die Liebe rückwärts, der Verse voran, also sie steht eigentlich rückwärts und läuft rückwärts in die Vergangenheit. Und ich habe mir das so vorgestellt, ich bin auf dem Trottoir, ich laufe rückwärts, was sehe ich da eigentlich? Da sehe ich ja eigentlich die Zukunft. Aber ich entferne mich von ihr. Und wenn ich weiter und weiter und weiter in die Vergangenheit laufe, also in meinem Gesichtsfeld reinkommt, ist eigentlich die Vergangenheit, aber rückwärts, weil ich ja rückwärts laufe. Es kommt immer ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und ein bisschen mehr von der Vergangenheit. Und es ist lustig, dass dann in der zweiten Strophe, die finde ich absolut magisch, du sagst, Bilder holen uns ein, oder? Ich laufe ja in die Vergangenheit und sie kommen immer mehr führen und führen und führen, aber ich kann sie bis zum Schluss nicht lesen, die Bilder, weil der Anfang von dieser Geschichte ist ja das, was dann zuhinterst wäre, dort, wo ich zuletzt ankomme, oder? Und ich finde das wirklich ein extrem schönes Bild, ein extrem schönes Gedicht. Kannst du mir jetzt sagen, bin ich da irgendwie in die Nähe gekommen von dem, was du dir vorgestellt hast,
bin
was
ich
du
aber das geschrieben hast?
Ja, also ich habe das Gefühl, du hast das Gedicht besser verstanden als ich selber. Nein, also ich kann dir nicht widersprechen. Ich habe das jetzt sehr schön gefunden, dir so zuzulassen. Ich finde das sowieso das Schönste am Gedicht schreiben, wenn man dann merkt, dass jemand so aufmerksam das liest und sich wirklich Gedanken dazu macht. Und auch wenn ich das noch höre, wie das beschrieben wird. Also so, ich habe mich nicht so wie du vorgestellt, aber ich habe jetzt so gefunden, das stimmt. Also ich kann dem nichts hinzufügen.
Meine grösste Frage ist der Anfang. Warum wechselt sie die Strassenseite?
Das
ist noch schwierig.
Ich weiß auch nicht, wie es der Auslöser ist. Es ist auch einfach...
Ich habe es recht wichtig gefunden. Es ist sowieso etwas Abstraktes. Zuerst das Strassenseitenwechsel ist mir auch von Art aus... Jetzt mache ich,
ja, es ist, der Anfang ist... Der Anfang ist halt so, wie sie wechselt die Strassenseite. Ist so wie... Ja, okay, eine Frau wechselt die Strassenseite. Und nachher wird sie erst zu dieser Liebe... Jemand beobachtet das und man ist noch nicht sicher, ob das die Liebe genau in dieser Frau sieht oder ob die Frau einfach als Metapher steht für das, was er sich als Liebe vorstellt. Das wird wie nicht aufgelöst. Aber einmal löst die Bewegung von dieser Frau, das Auftauchen in dem Moment, löst die Assoziation auf. Das ist sozusagen die Konfrontation mit der Vergangenheit, obwohl er sich sozusagen in Zukunft am Bewegen ist. Es ist so...
Und die Metapher ist ja, die Vergangenheit hat einen sehr grossen Einfluss auf unsere Wünsche und Träume von der Liebe. Und Liebe haben ja sehr oft mit den Wünschen und den Träumen zu tun, die irgendwo in der Zukunft liegen. Und alles, was wir schon erlebt haben, beeinflusst da. Also all unsere...
Ja, es geht die sicher um die Untrennbarkeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und dass das halt einem in gewissen Momenten, wie es vielleicht hier in diesem Gedicht, viel bewusster wird oder zum Teil fast brutal vorgeführt wird. Oder gerade noch ist man völlig in Gegenwart und plötzlich merkt man so, man wird zurückgeholt in die Vergangenheit und gleich ist man noch da und man ist eigentlich sich schon an einem anderen Ort im Kopf. Sich so die Spannung, wo man fast nicht kann in Worte fassen.
Und Bilder holen einem ein.
Ja.
Also ich glaube, jetzt müssen wir die Katze aus dem Sack lassen Und du liest jetzt doch mal das Gedicht. Liebe als Bewegung.
Aber ich muss ja vielleicht noch dazu sagen, das, was wir jetzt darüber geredet haben, das sind natürlich nicht... Ich habe nicht all die Gedanken gehabt, noch eins geschrieben. Das ist mehr wie aus sich rausgekommen. Also es ist wirklich so, manchmal schreibe ich Gedichte, wo ich erst im Nachhinein Wort dafür finde, um das Gedicht selber zu beschreiben. Und das ist ja so, weil das Gedicht soll ja für sich selber sprechen. Also wenn ich mir würde vornehmen, zum genau zu dem ein Gedicht schreiben, dann würde es nicht, das würde nicht funktionieren. Also ich lese es jetzt mal. Liebe als Bewegung. Sie wechselt die Straßenseite, geht mit den Fersen voran. Deine Liebe als Bewegung rückwärts in eine offene Vergangenheit. Wenn wir uns am sichersten fühlen, holen uns manchmal Bilder ein, die wir bis zum Schluss nicht lesen können.
Wunderschön. Jetzt haben wir so ein bisschen über den ersten Teil von deinem Buch geredet. Das hat eben eigentlich 9 Teile und einen Nachtrag. Im zweiten Teil, der heisst «Wir schaffen das». Um was geht es dort?
Ist das nicht der Spruch von der Frau Merkel?
Ja, ich glaube, es ist nicht die erste, die Wendung gebraucht hat. Aber es ist sicher... bezieht sich auch unter anderem auf das. Es ist ja jetzt in diesem Gedicht «Gute Menschen».
Genau.
Wo das vorkommt. Also ich habe hier halt so mehr im Kontext eben so, wir schaffen das, wo einfach mal eine Behauptung ist und also wie Selbstbetrug von Menschheit an sich, dass sie es noch wird schaffen, die Klimakatastrophe abzuwenden, dass sie es noch wird schaffen, den Turbokapitalismus wieder zu sühnen, dass sie es noch wird schaffen, mit all dem Gift, was sie in die Natur lag, umzugehen, einfach so und so, dass sie das alles weiss und sich selber sagt, dass sie das wert schafft, aber es wird gleich, währenddem sie das sagt, wird es immer noch schlimmer. Also geht so insgesamt um den Selbstbetrug vom Mensch, oder? Und darum heisst es ja, es ist ja gewidmet für Unnachgeborene. Also das ist ja eben die, die gar nicht mehr geboren werden können, weil die Menschheit eben heute so handelt, wie sie handelt. Das ist ja noch eine kleine Anspielung auf ein Brecht, wo ja mal ein Gedicht geschrieben hat, das heisst «Für Nachgeborene». Also der ist eigentlich noch hoffnungsvoller
gewesen. Können wir das mal hören?
Soll ich das lesen? Das
gerne.
Ist das ja. Längeres. Können wir vielleicht dann auch ein bisschen Musik. Gute Menschen für Unnachgeborene. Es gibt kein reines Wasser mehr. Atem fällt nicht leichter. Es wird nicht mehr kälter. Mobilität kennt kein weniger. Gletscher wachsen nimmer. Das haben wir uns verdient. Wir sind gute Menschen. Meeresspiegel senken sich nicht, Böden verdauen kein Gift ohne Unterlass, das Endlager für all unseren Müll werden wir niemals finden und wenn, wird's unverschämt klein sein, das haben wir uns verdient, wir sind gute Menschen. Leisten uns den Luxus zu verzichten und unter Applaus darüber zu sprechen, doch heißt Verzichten nicht, dass wir auf irgendetwas verzichten müssen. Die Grundbedürfnisse mehren sich, sind niemals zu befriedigen. Wir schaffen das. Viele von uns noch unversehrt von Kriegen, wenige unberührt von Erzählungen darüber. Wir verdienen nichts als Wachstum, das uns nachhaltig vernichten wird. Immerhin wird die Erde für uns tröstlich langsam unbelebbar. Definiere Hoffnung. Wir schaffen das. Können bis zuletzt vom Glauben zerren, dass wir etwas hätten dagegen tun